Teen Girl Culture, ein Podcast über die Soziologie der Teenagerinnen und ihren Kulturprodukten. Von und mit Studierenden der Humboldt-Universität Berlin.
Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Episode zum Thema Fandom und vor allem zu dem Vergleich zwischen Fangirls und Fanboys. Da wollen wir auch vielleicht eventuell ein paar Klischees aufdecken. Das ist zumindest unser Ziel und wir sind Studierende der Humboldt-Uni und beschäftigen uns in dem Seminar. Mein Name ist Anna und der andere Host ist Sophia.
Hallo, ich bin Sophia. Ich bin auch Studierende an der Humboldt-Universität und auch Teilnehmerin des Seminars Soziologie des Teenager-Girls.
Genau, und wir haben uns in der Gruppe das Thema Fandom ausgesucht, weil wir es eigentlich ganz spannend fanden. Bei mir persönlich hat Fandom nie so eine große Rolle gespielt, weil ich selbst sagen würde, dass ich noch nie krass Fan von was war. Aber ich weiß nicht, Sophia, was ist denn deine erste Assoziation, wenn du jetzt an Fandom denkst oder Fangirls? Warst du vielleicht selbst eins?
Ich denke auch erstmal an andere Leute. Ich denke an volle Tokyo Hotel Stadien, so 2005, 2006.
Oh mein Gott! Hast du Herzklopfen?
Ja, mein Herz!
Ich kann seit einer Woche nicht mehr schlafen.
Ich denke aber auch an mein eigenes Zimmer. Ich war Fan von Hannah Montana, High School Musical, der ganzen Disney-Branche. Da war ich auf jeden Fall sehr am Start. Und ich denke auf jeden Fall sehr viel an Teenager-Mädchen, ist mir aufgefallen, weniger an Jungs.
Ja, das ist, glaube ich, auch so eins dieser Klischees, was man in dem Fandom-Bereich viel hat. Fandom, so ist jetzt ein englischer Begriff, die deutsche Übersetzung sozusagen ist Fangemeinschaft. Und jetzt können wir uns anschauen, was der Duden eigentlich dazu sagt, beziehungsweise wie das definiert wird. Das würde ich jetzt einfach vorlesen. Fandom bezeichnet die Gemeinschaft von Fans, die sich gemeinsam für ein bestimmtes Werk, eine Band, eine TV-Serie, einen Film oder ein Genre begeistern. Dabei geht es um eine ausgeprägte Hingabe und Identifikation mit den Inhalten und ProtagonistInnen, die sich in vielfältigen Aktivitäten wie dem Konsum, der Diskussion oder dem Austausch von Medien beschäftigen. Und das ist eben das, was so die grobe Definition ist. Und dann gibt es eben als Unterkategorie dann noch die einzelnen AkteurInnen. Und ich habe auch so das Gefühl, dass wenn man über Fandom redet, eher einem weibliche Fans in den Sinn kommen und auch dieses klischeebeladene, hysterische, wir beten jemanden an, das hat ja auch eine lange Historie. Schon damals bei den Beatles gab es auch Fans und ich glaube, es ist bis heute weitergetragen. Vielleicht sind die Plattformen mittlerweile andere, aber findet auch immer noch statt. Genau, also es gibt ja dann auch diesen Split zwischen so online und offline und wir wollen uns aber eher jetzt erstmal allgemein Fandom anschauen und Fangirls und Fanboys, unabhängig davon, ob das jetzt online oder analog stattfindet.
Voll, ich glaube, das, was bei der Recherche auch aufgefallen ist zu diesem Podcast, ist gerade der Unterschied, wo wir uns auch mit beschäftigen wollen, zwischen Fangirls und Fanboys. Adjektive, die da immer oder Attribute, die immer wieder aufgestoßen sind in der Recherche, sind Wörter wie hysterisch, obsessive, crazy, fanatisch, Fanfieber, Wahnsinn, Besessenheit. Und es ist sehr eindeutig zu sehen, dass genau diese Attribute allgemein vielen Teenager-Girls zugeschrieben wird. Und welches Ausmaß diese Attribute zu Fangirls immer noch haben, kann man auch ganz einfach bei YouTube, wenn man eingibt Fans, schauen, was denn vor allen Dingen von männlicher Seite die Meinung ist zu K-Pop-Fans. Wir hören einmal rein.
Worum es mir wirklich geht, sind aber die Fans. Weil egal, ob du K-Pop feierst oder null abkannst, du siehst diese Kreaturen wirklich überall. Und ich meine wirklich überall. Auf YouTube, Instagram und ganz besonders Twitter. Warum ist das jetzt aber so schlimm? Ganz einfach. Diese K-Pop-Fans sind wie Veganer. Die müssen jeden einzelnen Menschen auf dem Planeten Erde wissen lassen, was ihr Hobby ist. Und das machen die nicht, indem die das mal kurz irgendwo erwähnen. Nein, deren ganze Timeline ist mit diesen Videos voll.
Ja, weil alles, was du jetzt vorgelesen hast, ist ja schon eher negativ konnotiert und lässt so ein bisschen das außen vor, was ja auch wirklich positiv am Fandom sein kann, weil, wie gesagt, ich selbst kann jetzt nicht von mir sagen, dass ich krass im Fandom involviert war, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es halt wie bei jeder anderen Sache ist, Gemeinschaft an sich ist ja immer gut oder der Austausch, dass man eine Leidenschaft teilt. Aber ich glaube, das ist halt wirklich nicht das Erste, was so in den Sinn kommt, wenn man an Fandom denkt, weil ich glaube, das ist halt auch oft so sehr popkulturell mit dem Background, weil ich meine, es gibt auch Fußballfans und da habe ich das Gefühl, dass die selten als hysterisch bezeichnet werden, obwohl es teilweise sehr zutreffend wäre. Aber genau diesen Unterschied wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen, also zwischen Fanboys und Fangirls. Und vielleicht fangen wir mal mit den Klischee-Fanboys an.
Also wenn ich persönlich an Fans denke, denke ich, habe ich ja auch schon gesagt, eher an Girls. Fanboys fallen mir da eher im Fußballbereich auf. Und mir ist auch aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, wie normal es ist für Jungs oder männlich gelesene Personen allgemein, was Fußball oder Sportarten angeht, total emotionsgelenkt zu sein und im Stadion zu stehen und sich die Seele aus dem Leib zu schreien. Während das vielleicht genau das ist, was an Fangirls kritisiert wird, die dann wiederum als hysterisch wahrgenommen werden oder emotionsgelenkt und gerade nicht pragmatisch oder normal, sondern hier spielt sich halt genau dieser Gender-Stereotype wieder ein, dass Mädchen oder Frauen und in der Gesellschaft als eher emotional gelesen werden, während Jungs oder Männer halt diese Attribute nicht zugeschrieben wird und deswegen da auch so eine gewisse Normalität bei denen reinkommt.
Mhm. Ja, ich glaube, da habe ich auch letztens ein sehr interessantes TikTok zugesehen bezüglich der Bewertung von Hobbys oder Leidenschaften, dass es tatsächlich ist, dass verschiedene Leidenschaften unterschiedlich bewertet werden und das deswegen dann als irrational oder halt irrelevant angesehen wird. Zum Beispiel, dass man irgendwelche Plakate für die Idole bastelt, wie auch immer noch, weil Fußball ist ja ein richtiges Hobby und das ist ja professioneller Sport und deswegen darf man da ja viel emotionaler sein, wenn, keine Ahnung, Bayern München irgendein Turnier verliert, aber wenn eine Künstlerin auftritt, die man super toll findet und dann steht man da und weint mit seinem Plakat in der Hand, ist das irrational und das kann ja nicht sein. Und ich glaube, das liegt daran, dass es genau eher so als oberflächlich abgestempelt wird, aber vielleicht außer Acht lässt, was es halt einfach an Gemeinschaft den Personen bringt. Und deswegen finde ich, ist es halt nochmal wichtig, diesen Unterschied aufzuzeigen. Das ist, glaube ich, die Ausdrucksweise der Gefühle oder vielleicht auch die Intensität der Identifikation ist ja teilweise dasselbe. Also es gibt bestimmt auch viele Fanboys sozusagen, die ihren Charakter über den Fußballverein definieren. Und genauso gibt es eben Fangirls, die da ja einfach sehr, sehr stark einem Idol nacheifern oder sich im Style inspirieren lassen. Und man muss auch dazu sagen, dass es jetzt gerade ein sehr binärer Blick ist und dass es natürlich also so einfach nicht gesagt werden kann. Aber dadurch, dass unser Podcast-Format auch einen bestimmten Zeitrahmen hat, kann man jetzt nicht genau auf alle Aspekte des Fandoms eingehen. Das fand ich jetzt nochmal wichtig an der Stelle zu sagen. Es geht jetzt wirklich eher klassisch um diese zwei Kategorien, die aber an sich ja auch klischeebeladen sind.
Voll. Und vielleicht in dem Sinne auch nochmal zu sagen, dass diese ganzen Recherchen, die es schon zu Fans gibt, auch einfach sehr binär sind und sehr heteronormativ. Also es geht dann auch sehr oft darum, Fangirls sehen zu irgendwelchen Sängern auf oder es geht auch sehr viel um dieses heterosexuelle Verlangen. Und damit ist quasi jetzt leider bei uns in der Recherche auch der queere Blick einfach gerade nicht so da, genau. Was ja aber auch eine Problematik und unsere Kritik noch mehr verstärkt. Und damit sieht man auch so ein bisschen, dass diese Attribute oder diese Klischees, die sind ja nicht so alt wie jetzt zum Beispiel das Bild, was ich jetzt zum Beispiel von einem Fangirl habe. Die sind ja nicht seit 2006 erst da, sondern diese Attribute sind gebunden an patriarchale Genderordnung, die es schon ewig gibt. Und diese Heteronormativität und diese kulturelle Norm immer wieder reproduziert und verstärkt.
Ja, genau. Das ist halt das, was vielleicht auch nochmal wichtig ist zu sagen. Das ist halt natürlich, wie eigentlich alles, haben diese Phänomene auch einen gesellschaftlichen Unterbau, den es auch so ein bisschen zu beleuchten gibt. Und da kann man, wenn man jetzt von der Soziologie auskommt, eben auch Butler ins Spiel bringen, weil diese ja auch einfach diese kulturellen Normen, auch gerade bezüglich der Heteronormativität, eben ganz gut aufdeckt und dann eben auch dieses typische, für was wird das weibliche Klischee wahrgenommen und gleichzeitig auch kritisiert. Und das ist eben einmal diese Emotionalität und auch so die gewisse Irrationalität, die sie ja auch eigentlich schon in ihren Texten anspricht und kritisiert. Und das ist halt verrückt, dass damals diese sozialen Konstrukte eben auch schon hinterfragt wurden und aufgezeigt wurden. Und im Endeffekt, glaube ich, sind wir im Feminismus schon relativ weit, aber trotzdem, ja, sind diese Klischeebilder immer noch da und es findet eben eine andere Bewertung statt. Und das finde ich irgendwie, ja, ein bisschen schade zu sehen, aber deswegen wollten wir uns eben in diesem Podcast auch explizit auf die Fangirls und diesen theoretischen Unterbau ein bisschen konzentrieren. Aber wir wollen natürlich nicht nur negative Aspekte aufzeigen, sondern eben vielleicht auch die Chancen und die positiven Aspekte des Fandoms, weil da gibt es auf jeden Fall auch einige und zu denen würden wir jetzt einfach kurz kommen.
Ein Aspekt, der mir dann sofort einfällt, ist Fan-Community. Also ein Space, der geschaffen wird, in dem Teenager-Girls einen Raum haben, sich auszuleben und dass das Fansein auch ein Stück weit ein Verbindungsglied oder eine Solidarität schaffen kann zwischen TeenagerInnen, die jetzt vielleicht auch durch das System, in dem wir leben, sich vielleicht oft anfeiden oder auf einem Konkurrenzkampf stehen und durch dieses Fansein einfach eine, ja, ein Gemeinsam entsteht, was ja auch irgendwie einen feministischen Aspekt in sich trägt.
Ja, total, genau. Das hatten wir vorhin ja auch schon angesprochen. Dieses Gemeinschaftliche, dass man sich aufbaut, dass man irgendwie weiß, gerade das ist jetzt, glaube ich, dann auch halt einfach durch die Digitalisierung nochmal verstärkt. Man hat diese digitalen Austauschplattformen, was früher vielleicht so, wenn man jetzt auch nur in Bezug auf die Bedroom Culture nimmt, früher eher im privaten kleinen Raum stattgefunden hat, hat jetzt halt einfach eine große Audience und man weiß, man fühlt sich vielleicht gesehen durch die KünstlerInnen, deren Texte und gleichzeitig kann man aber auch in Fanforen darüber diskutieren oder weiß halt, man ist einfach nicht alleine, weil man diese Community hat und alle vereint sozusagen dieser Fandom, dieser Glauben oder diese Begeisterung für eine Person. Und das ist, glaube ich, ja, sehr wichtig zu sagen. Und es ist dann auch sozusagen eine Art Safe Space, weil innerhalb dieser Community eher, eher Zusammenhalt gilt, meistens, hoffentlich. Das kann man auf jeden Fall als positiv ansehen. Wenn wir jetzt zum Negativen kommen, ist es natürlich so, dass es da auch einige Punkte gibt, die man ansprechen muss. Ganz kurz Disclaimer, also wir reden jetzt in dem Abschnitt über die negativen Auswirkungen und auch Gefahren. Deswegen würde ich direkt am Anfang eine Triggerwarnung aussprechen, weil es eben genau auch um Machtmissbrauch geht. Das heißt, falls man das gerade nicht hören kann, sich damit nicht beschäftigen kann, kann man den letzten Teil dann einfach skippen. Aber zunächst würden wir erstmal kurz zum Kapitalismus und Fandom kommen, weil man das auf jeden Fall auch noch anführen kann. Also da geht es dann im Endeffekt darum, dass Emotionen oder diese parasozialen Beziehungen eben dann auch zu emotionalen Beziehungen wirklich werden können. Und dieses emotionale Kapital kann dann eben ausgenutzt werden im kapitalistischen Sinne, was man ja auch an diesen Merch- und Fanartikeln einfach sieht. Genau, also ich habe ja jetzt den Begriff von parasozialen Beziehungen einfach so ins Spiel gebracht. Wer sich damit weitergehend beschäftigen will, wir haben bei unserer Recherche uns auch an einem anderen sehr, sehr guten Podcast orientiert. Feuer und Brot heißt der. Und hier würden wir kurz einfach einen kleinen Einspieler einblenden, der diese parasozialen Beziehungen definiert.
Die haben auf jeden Fall einen Namen, die nennt man parasoziale Beziehungen. Ja. Also wenn man in einer Beziehung steht mit einer Person, wo die eine Person aber nicht weiß, dass man in einer Beziehung steht. Also man hat parasoziale Beziehungen früher eigentlich hauptsächlich zu Personen des öffentlichen Lebens gehabt. Mhm. Und dadurch, dass Social Media diese Frage auch mehr auflöst, wer eigentlich eine Person des öffentlichen Lebens ist. Man könnte argumentieren, dass jede Person, die ein öffentliches Profil hat, eine Person des öffentlichen Lebens ist. Kann man natürlich parasoziale Beziehungen haben zu Leuten mit vielen FollowerInnen oder zu Leuten mit wenig FollowerInnen. Was zur parasozialen Beziehung gehört, ist eben auf der einen Seite so ein bisschen dieses Missverhältnis, dass man meint, Leute zu kennen, die man eigentlich nicht kennt. Und dass man eben Dinge komplett persönlich nimmt.
Mom, Zayn Malik left One Direction!
I will never be held in a conversation.
Wir dachten, das wäre noch cool, vielleicht noch ein anderes Audio mit einzubringen, die ganz gut zeigt, wie eben diese emotionale Beziehung wirklich zwischen den Fans und ihren Idolen, in dem Fall One Direction, stattfindet, weil parasoziale Beziehungen können dann leider auch in die Brüche gehen, wenn sich zum Beispiel eine Band auflöst. Und das wollten wir vielleicht hier an dem Beispiel auch einfach nochmal zeigen.
Und es bedarf ja auch so ein bisschen diesen Konsum, um weiter in dieser Community bestehen zu bleiben. Also da ist ja der Druck auf jeden Fall da, das irgendwie finanziell zu stemmen, auch dieses Merch oder die Konzerttickets oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da ist wieder das Positive, dass man theoretisch online überall teilnehmen kann. Aber man will ja die Idole, dann gerade auch KünstlerInnen, will man dann ja auch live sehen. Oder genau, man will den Merch tragen, weil das ja auch wieder wie so ein Erkennungszeichen ist. Oder beziehungsweise, genau, dass man da eben zeigen kann, ich gehöre der und der Community an. Als letztes Thema, das geht auch in dem Text von Helena Louise der Edwards vor. Die beschäftigt sich eben mit Fangirling. Es hat auch immer noch diese Stigmatisierung, auf die wir ja schon eingegangen sind, von den Fangirls. Ich habe das Gefühl, mittlerweile wird diese gesellschaftliche Norm immer weiter aufgebrochen. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist es halt immer noch so, dass wenn man sich jetzt selbst als Fangirl sozusagen claimen würde oder bezeichnen würde, hat man halt auf jeden Fall noch diese negativen Klischees, die einfach im Kopf verankert sind. Und dann, als letzten Punkt, der auch, glaube ich, so der Schwierigste daran ist, ist eben einfach dieser Machtmissbrauch auf Seiten der KünstlerInnen, was wir jetzt leider auch im aktuellen Beispiel von Rammstein gesehen haben, dass der halt auf jeden Fall stattfindet, weil es natürlich so ist, dass die KünstlerInnen schon wahrscheinlich auf eine Art auch verstehen, was sie für eine Macht über die Menschen haben, dass sie eben vielleicht als Idole sozusagen auf einen höheren Podest gestellt werden, dass sie halt einfach eine Macht haben über sehr, sehr viele Menschen, die halt das Werk, die Musik von diesen cool finden, feiern. Und an sich ist das ja keine schlechte Sache, aber man muss dann halt aufpassen, dass wenn halt die falschen Personen dann diese Macht bekommen und die dann ausnutzen, dass es halt einfach dann, ja, alles immer noch ein Safe Space bleibt. Hat man ja gesehen, gibt anscheinend Konzertsituationen, wo das nicht so ist, da können wir jetzt auch nicht tiefer drauf eingehen, aber das ist, glaube ich, jetzt durch die aktuellen Ereignisse nochmal ein Reminder gewesen, dass da halt auch die Verantwortung, finde ich, bei den veranstaltenden Personen ist, aber auch bei den Managements und allen Personen, die damit zu tun haben, dass eben genau diese Fangirls oder Fanboys in dem Sinne nicht ausgenutzt werden und auch nicht diese Emotionalität oder Idealisierung, die stattfindet. Dann kommen wir jetzt so ein bisschen zu den Aussichten beziehungsweise zu unserem Fazit. Da kannst du gerne deine Gedanken zu loswerden. Was nehmen wir aus der Folge mit?
Also wir nehmen sehr viel natürlich aus dieser Folge mit. Vor allem, dass Fandom kritisiert werden kann, aber es auch in einem feministischen Aspekt als Community-Arbeit gesehen werden kann. Dass es Räume schafft für Vernetzung und das Ausleben einer gemeinsamen Leidenschaft. Gerade, dass sich Fandom auch durch Internet und durch soziale Netzwerke jetzt gerade auch noch massiv ändert. Die popkulturelle Landschaft ändert sich. Es gibt nicht nur noch das typische Boyband-Bild und das typische Teenager-Girl-Bild. Wir können da einfach weitergehen und wir müssen diese Sachen mehr überdenken und wir müssen auch in der Recherche zu Fandom offener denken.
Also im Endeffekt ist es wichtig, sich einfach, glaube ich, mit dem Status quo zu beschäftigen, anzuerkennen, was wurde vielleicht schon erreicht, aber gleichzeitig auch klarzustellen, dass eben die Betrachtung noch sehr binär, klischeegeladen ist und dass man da auf jeden Fall ja, sich gesellschaftlich vielleicht auch einfach nochmal so ein bisschen weiterentwickeln muss. Aber vielleicht konnten wir mit unserer Podcast-Folge ja einen ganz kleinen Teil dazu beitragen. Und es freut uns natürlich sehr, wenn euch das Ganze, was wir hier so erzählt haben, gefallen hat.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hoffen, ihr könntet was mitnehmen.
Teen Girl Culture. Ein Podcast über die Soziologie der Teenagerinnen und ihren Kulturprodukten. Von und mit Studierenden der Humboldt-Universität Berlin.